So, heute habe ich euch ein anderes Thema als die letzten Male mitgebracht. Und zwar wurde ja an mich herangetragen, dass ich mich normalerweise immer um die unsexy Themen kümmere, sowas wie Narkose bei OSAs oder so. Heute habe ich euch mal ein ganz cooles, wie ich finde, und aktuelles Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich heute über den Telenotarzt sprechen. Es ist so, ich habe ja in Aachen studiert und wenn man in Aachen Medizin studiert oder auch in Aachen im Rettungsdienst arbeitet, dann kommt man gar nicht so richtig um diesen Telenotarzt herum. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass ich euch heute einen sehr, sehr coolen Podcast-Gast mitgebracht habe. Aber dazu gleich. Ich erzähle euch jetzt erstmal kurz was Allgemeines über den Telenotarzt. An der Stelle muss ich vielleicht noch einen kleinen Disclaimer einfügen. Und zwar ist es so, dass ich Doktorandin am Aachener Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit bin. Das ist das Institut, das rund um den Telenotarzt forscht. Und es ist so, dass ich aber nicht irgendwie Geld dafür bekomme, dass ich hier Werbung mache für den Telenotarzt oder irgendwas, sondern das ist ganz eigenes Interesse, weil ich dieses Thema einfach super spannend finde und genau, euch gerne darüber erzählen möchte. Also für alle, die im Rettungsdienst tätig sind, ist es ja kein neues Problem, dass Notarzteinsätze und Rettungsdiensteinsätze in den letzten Jahren immer mehr werden. Das ist einerseits gefühlt natürlich so, aber die Zahlen geben das tatsächlich auch her. Also die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze steigt in Deutschland ungefähr um 3,7% jedes Jahr in den letzten Jahren. Und der Aachener Telenotarzt ist aus einem Forschungsprojekt entstanden und wird seit 2014 in Aachen im Regelrettungsdienst eingesetzt. Der Telenotarzt besteht aus Rettungswagen, die mit spezieller Technik ausgestattet sind und die können dann über das Mobilfunknetz Vitalparameter, EKG, Ton und Bild in eine Telenotarztzentrale senden, die hier in Aachen bei der Leitstelle angesiedelt ist. Und diese Daten können nicht nur aus dem RTW gesendet werden, sondern auch direkt von der Einsatzstelle. Vor der Einführung dieses Telenotarztsystems 2014 war in Aachen an ungefähr 36% der Rettungsdiensteinsätze ein Notarzt beteiligt. Das deckt sich ganz gut mit den Zahlen aus anderen Gegenden in Deutschland. Da lag Aachen ungefähr im deutschen Mittelfeld. Seit der Einführung dieses Telenotarztes übernimmt der Telenotarzt ungefähr 10% der Arztkontakte aller Notfalleinsätze und der konventionelle Notarzt ungefähr 20%. Ich wollte euch das nur einmal erzählen, damit ihr das ungefähr einordnen könnt, um welche Dimensionen es da überhaupt geht. Genau, und außer Aachen gibt es auch noch in anderen Regionen in Deutschland einen Telenotarzt, aber darüber reden wir gleich. Genau, jetzt einmal zu meinem Podcast-Gast. Ich habe euch die Hanna mitgebracht. Hanna, möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
Ja, hallo Paula, vielen Dank, das mache ich doch gerne. Hanna Schröder ist mein Name, ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet und bin dann nach dem Medizinstudium in Aachen auch hier an der Uniklinik, in der Klinik für Anästhesie hängen geblieben, habe da die Weiterbildung zur Anästhesistin gemacht und bin aber schwerpunktmäßig in der prähospitalen Notfallversorgung tätig. Du hast unser Institut, das Aachener Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit, ja gerade schon erwähnt, das ARS. Da bin ich sozusagen gerade in so einer Dauerleihgabe, vor allem in der Forschung, aber auch eben in der Notfallversorgung, sowohl auf der Straße als auch am Telemedizin-Arbeitsplatz, ganz genau.
Genau, das ist total cool, weil ich dachte nämlich, bevor ich euch jetzt hier irgendwelche Studien vorstelle und so, bringe ich euch einfach eine echte Telenotärztin mit. Und ja, Hanna macht halt auch sehr viel Forschung zu dem Thema und wir dachten, wir erzählen euch einfach mal so ein bisschen Dinge aus der aktuellen Forschung und so grundsätzlich Dinge über den Telenotarzt. Hanna, magst du vielleicht einmal erklären, was so die typischen Einsatzindikationen sind für den Telenotarzt?
Ja, klar, das mache ich doch gerne. Also ich glaube, vielleicht so als Einstieg dazu ist es natürlich wichtig, sich klarzumachen, um was für Einsatzarten es da generell geht. Der Telenotarzt soll ja ganz bewusst nicht den bodengebundenen Notarzt abschaffen und da sozusagen an allen Themenfeldern beteiligt sein, sondern es geht uns insbesondere um Einsätze, von denen wir wissen, dass man sozusagen die physische Anwesenheit oder die manuellen Fertigkeiten des Notarztes vor Ort nicht zwingend braucht und nämlich sehr gut auch Maßnahmen delegieren kann, Diagnostik telemedizinisch durchführen kann, Entscheidungen treffen, Medikamente anordnen, Zielkliniken festlegen. Eben viele Aufgaben, die sozusagen auch notärztlich sind, aber für die sozusagen kein Hands-on notwendig ist. Ja, und
Also nicht die Notfallintubation zum Beispiel.
absolut, genau, ne? Das würde ja gar keinen Sinn machen. Das schaffen wir vom Arbeitsplatz natürlich nicht. Das wird auch wahrscheinlich die meisten Anästhesisten bei uns relativ nervös machen. Naja. Nee, kommen wir mal zurück. Also diese drei, ich habe euch mal so die drei Top-Indikationen oder Einsatzbilder gerade mitgebracht. Und zwar auf Platz 1, also was wir quasi am häufigsten machen. Das ist tatsächlich Analgesie bei Traumata. Das ist also dann nicht das Polytrauma, sondern eben eher das Monotrauma, ganz klassisch, Sprunggelenksfraktur, Schulterluxation, die Schenkelhalsfraktur. Eben Traumata, insbesondere der Extremitäten, wo eben die Analgesie führend ist und dann die Konsultation durch den Notfallsanitäter bei uns stattfindet. Top 2 sind wir auch immer noch im Bereich der Schmerzzustände, allerdings die nicht-traumatologischen. Das heißt, darunter fassen sich sozusagen das unklare Abdomen, Gallenkoliken, Nierenkoliken, was eben sozusagen aus dem konservativen Bereich Schmerzzustände sein können. Und dann haben wir noch das akute Koronarsyndrom dabei. Dazu muss man allerdings dann vielleicht wissen, wer sich jetzt wundert, naja, AKS, das ist bei uns eigentlich immer mit Notarzt. Bei uns gibt es das AKS sozusagen als gesplittetes Meldebild. Wir haben ein akutes Koronarsyndrom, instabil, kaltschweißig. Und das ist weiterhin eine Indikation für den bodengebundenen Notarzt. Und wir haben ein akutes Koronarsyndrom, stabil, nicht kaltschweißig. Und da fährt bei uns der RTW alleine hin und kontaktiert dann den Telenotarzt, wenn sich das bestätigt, eben zur weiteren Zwölfkanaldiagnostik und Initiierung der Therapie. Also die Top 3 war quasi Analgesie beim Trauma, beim nicht-traumatologischen Schmerz und AKS. Und ansonsten haben wir natürlich in der Pandemie die letzten Monate auch doch vermehrt mit Infektionen auch beim Telenotarzt zu tun gehabt. Und das Thema strukturierte Schlaganfallvoranmeldung ist auch was, was uns eigentlich so täglich begegnet.
Ja, gerade diese Analgesie-Einsätze sind ja auch Sachen, die, glaube ich, von den meisten konventionellen Notärzten als sehr, sehr undankbar empfunden werden, weil man ja da meistens nur zur Indikationsstellung hinfährt. Deswegen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich sich auch einiger Beliebtheit erfreut, oder?
Ja, ach, also undankbar. Also ich bin ja auch auf der Straße tätig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das undankbar ist, aber es ist natürlich schon so, dass es vielleicht gar nicht immer unbedingt so sinnvoll ist, wenn ich in der gleichen Zeit auch bei einem Einsatz sein könnte, wo ich viel mehr gebraucht werden würde als bodengebundener Notarzt, weil wir nun mal ja schon auch mit steigenden Einsatzzahlen und so dem Druck, dem in dem System Rettungsdienst ist, denke ich schon überlegen müssen, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und dann finde ich es absolut sinnvoll, dass wir uns die Notärzte für die Einsätze aufsparen, wo wir die auch wirklich brauchen.
Ja, das klingt total sinnvoll. Das habe ich auch eher so gemeint. Wer entscheidet denn jetzt, wann der Telenotarzt zum Einsatz kommt und wann der normale Notarzt?
Letztlich müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz rauszoomen. Also wie das im Rettungsdienst funktioniert, das werden wahrscheinlich ja viele jetzt hier unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen. Also es gibt letztlich einen Indikationskatalog, eine Alarm- und Ausrückeordnung für Rettungsdiensteinsätze, die in einer Leitstelle hinterlegt ist, ne? Abhängig davon, wie das in der Regel die ärztliche Leitung festgelegt hat. Und wir haben natürlich weiterhin ganz klare Notarztindikationen, bei denen dann der Disponent, der den Notruf annimmt, zu dem Schluss kommt, hier muss Notarzt vor Ort hin. Das ist natürlich die Reanimation, das Polytrauma, das sind ersichtlich instabile Patienten, schwer verletzte Patienten. Und andersrum haben wir eben Meldebilder identifiziert und bei der Einführung des Telenotarztes das dann auch angepasst, bei denen wir jetzt keinen Notarzt bodengebunden mehr hinschicken, sondern eben die Möglichkeit besteht, dass der RTW oder die Besatzung des Rettungswagens den Telenotarzt anruft. Das wäre ganz klassisch die hypertensive Entgleisung, die vorhin benannten Schmerzzustände. Das ist sicherlich auch der Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit. Also hört vielleicht schon raus, wir haben viele unserer Meldebilder gesplittet, sodass der Disponent die Option hat, das mit oder ohne Arzt zu alarmieren, abhängig davon, wie sich das eben in dem Notruf dann darstellt und in der Abfrage.
Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil ich das einen super, super wichtigen Punkt finde, der, glaube ich, so von sehr, sehr vielen Leuten missverstanden wird. Das heißt, der Telenotarzt wird nicht disponiert, sondern die Rettungswagenbesatzung entscheidet quasi selber, ob sie den jetzt anrufen oder nicht, ob sie den brauchen oder nicht. Das heißt aber auch, wenn der RTW das Gefühl hat, dass sie den Telenotarzt nicht braucht, dann müssen sie den auch nicht anrufen, richtig?
Ja, absolut. Es kann ja auch durchaus sein, dass eben der Einsatz, zu dem der RTW geschickt worden ist, sich ganz anders darstellt, ne? Dass das eigentlich eher gar kein, ja, gar kein jetzt ganz akutes Notfallbild war und vielleicht keiner Intervention oder der Therapie bedarf. Und der RTW zu dem Schluss kommt, okay, das können wir völlig selbstständig handeln, dann sollen die das auch auf jeden Fall machen. Das ist uns extrem wichtig und das wollen wir auch fördern, da, dass die selbstständig arbeiten. Und deswegen disponieren wir den Telenotarzt nicht korrekt. Also wir haben Verfahrensanweisungen beziehungsweise ja, Standardarbeitsanweisungen, die bei uns in NRW ja in dem Verbund des gemeinsamen Kompendium Rettungsdienst umgesetzt werden. Da ist Aachen eben auch beteiligt. Und auf Basis von dem gemeinsamen Kompendium Rettungsdienst hat der Notfallsanitäter eben auch Handlungsspielraum, selber zu entscheiden, selbstständig zu arbeiten und eben dann nach Bedarf den Telenotarzt hinzuzuziehen.
Und andersrum funktioniert das ja wahrscheinlich auch, ne? Das heißt, wenn das jetzt überhaupt kein Einsatz ist, der primär jetzt ein Arzt bräuchte und der RTW vor Ort aber entscheidet, dass sie jetzt doch ganz gerne einen Telenotarzt oder einen Notarzt vor Ort hätten, dann können sie entweder den Telenotarzt selbstständig anrufen oder sie fordern sich halt ganz klassischen Notarzt nach.
Ja, ganz genau. Also diese Option, den Notarzt bodengebunden hinzuzuziehen, den gibt es immer für alle, ne? Den hat natürlich die RTW-Besatzung, die hat aber auch der Telenotarzt, ne? Weil ja ganz klar ist, wenn ich jetzt irgendwie einem 12-Kanal-EKG vielleicht doch einen STEMI diagnostiziere, dann sollte da natürlich ein Notarzt auch physisch vor Ort sein und dann alarmieren wir den dahin. Aber andersrum macht es vielleicht auch manchmal gar keinen Sinn, den Telenotarzt anzurufen, Stichwort Reanimation, denn man ist so beschäftigt und der RTW muss ja da in dem Fall nun wirklich auch dann zügig arbeiten und dann wird natürlich direkt der bodengebundene Notarzt durch den RTW alarmiert. Also da haben wir keine Vorgabe, welcher Weg jetzt zu gehen ist für den Rettungswagen.
Ja, das fand ich wichtig, dass das nochmal irgendwie klar ist, weil ich das Gefühl habe, dass das was ist, was ja von vielen Leuten, die halt nicht regelmäßig mit dem Telenotarzt arbeiten, irgendwie missverstanden wird. Dass es halt da eben keine Verpflichtung gibt, dass man immer diesen Telenotarzt anrufen muss oder so.
Nee, absolut, völlig richtig.
Kannst du denn für diejenigen, die noch nie mit dem Telenotarzt zu tun hatten, kurz erzählen, wie so ein typischer TNA-Einsatz abläuft? Also wenn jetzt zum Beispiel Oma Erna die Treppe runtergefallen ist, sich den Schenkel heiß gebrochen hat und der RTW jetzt das Gefühl hat, sie brauchen jetzt Hilfe bei der Analgesie.
Also, man muss sich natürlich vorstellen, dass es jetzt verschiedene Phasen gibt in so einem Einsatz. Der RTW hat ja auch eine lange Phase, wo der erstmal alleine ist, ne? Also der fährt dahin, erkennt dann sozusagen die Notfallsituation, arbeitet sein Schema entsprechend ABCDE und Sampler ab, kommt ja zu einem Schluss einer bestimmten Chaser-Diagnose oder eines Vorgehens, in dem er sich befindet. Und entscheidet sich dann, wenn er Unterstützung möchte, für die Konsultation. Das heißt, ganz praktisch, der hat sein Headset im Ohr, drückt auf einen Knopf und die Verbindung zum Telenotarzt wird aufgebaut. Und gleichzeitig mit der Audioverbindung baut sich auch die Datenverbindung auf. Und bei Beginn des Gesprächs sieht der Telenotarzt die Echtzeit-Vitaldaten von der Patientin. Und basierend darauf kommen natürlich schon ganz viele Infos an. Und dann gibt es aber als erstes sozusagen die Übergabe durch den RTW oder die Notfallsanitäter, der oder die dann eben nach ABCDE-Sampler ganz klar benennt, was die Lage ist, welches Hilfeersuch oder welches Anliegen jetzt da ist. Und dann ist das Ziel, das natürlich zeitnah zu bedienen. Im Rahmen dieser Konsultation, die dann quasi stattfindet, bidirektional, ist es eben für die Telenotärzte ganz wichtig, dann auch ganz klar die Verdachtsdiagnose nochmal auszusprechen, ne, damit alle sozusagen auf einer Ebene sind. Okay, ich habe verstanden, ihr habt eine Schenkelhalsfraktur, wir wollen Analgesie machen. Habt ihr schon was aufgezogen? Habt ihr euch schon was überlegt? Manchmal ist es tatsächlich so und es geht nur um ich sag mal, eine kurze Absprache über die Dosierung oder vielleicht nochmal eine Rückfrage. Wir bedienen also dann das Anliegen der Konsultation. Und wenn dann die Analgesie begonnen hat, dann kann man auch noch weitere Fragen klären im Sinne von Zielkrankenhaus, gibt es sonst noch irgendwas, wo Unterstützung notwendig ist? Und dann meldet der Telenotarzt den RTW entsprechend in dem Krankenhaus an. Ja, und in der Regel erfolgt dann der Transport wieder relativ selbstständig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Patienten bis zur Abgabe im Krankenhaus überwachen, wenn das nicht notwendig ist. Denn das würde der RTW ja genauso wenig machen. Der Notarzt müsste ja hier bodengebunden auch nicht den Transport begleiten, nur weil eine Analgesie durchgeführt worden ist.
Das heißt, ihr nehmt dem RTW aber auch so administrative Tätigkeiten ab, wie zum Beispiel, das kennen ja wahrscheinlich auch alle aus der aktuellen Pandemiesituation, dass irgendwie sämtliche Notaufnahmen und Intensivstationen abgemeldet sind, da dann ein Krankenhaus zu suchen, wo der Patient hin kann, das wäre auch eine Telenotarztaufgabe, oder?
Ja, wenn wir da in der Konsultation zusammen arbeiten, übernehmen wir das absolut. Und das kommt aber sicherlich auch immer ja darauf an, in welchem Rettungsdienstbereich man tätig ist. Da sind ja auch die lokalen Absprachen mit den Krankenhäusern, ob jetzt für jeden Patient angerufen wird oder ob es vielleicht auch eine Voranmeldung über irgendwie ein digitales Tool, eine Patientenvoranmeldung, so Stichwort Ivena oder sowas gibt. Da gibt es sicherlich auch andere Wege. In Aachen selber haben wir das aktuell noch nicht mit der digitalen Voranmeldung, deswegen machen wir das noch telefonisch, ja.
Ja, gibt es denn sonst noch andere Situationen, wo der Telenotarzt klassischerweise eingesetzt werden kann? Also zum Beispiel, wenn neue NotärztInnen eingefahren werden bei einem MANV oder auch zum Beispiel, wenn es jetzt länger dauert, bis das NEF da ist, so zur Überbrückung?
Ja, also du sprichst ja ganz viele Sachen jetzt schon an. Jetzt, ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen Themen, die wir schon ganz regelhaft aktuell machen, die sich sozusagen in das Alltagsgeschäft integriert haben, und ich sage mal Zukunftsideen oder Themen, Forschungsthemen, die wir vielleicht ausprobieren oder Weiterentwicklungsthemen des Telenotarztes. Was ganz regelhaft passiert aktuell, das ist sicherlich die Beratung von Notärztinnen und Notärztinnen, wenn die sich eine zweite Meinung einfordern wollen, ne? Wenn es irgendwie vielleicht als junge Kollegin nochmal eine zweite Meinung zum EKG oder vielleicht auch eben Krankenhausauswahl, Unterstützung bei der Intensivbettsuche, Giftnotruf, was wir ja super sozusagen remote machen können, während vor Ort gearbeitet wird. Dann ist sicherlich ein Thema strukturierte Verlegeabklärung, Verlegemanagement. Das ist was bei uns der Telenotarzt sozusagen wie ein Arzt in der Leitstelle auch managt. Und dann so dieser ganze Zusammenarbeit mit der Leitstelle, vielleicht Beratungsfragen für die Leitstelle, auch ein Punkt, der bei uns beim Telenotarzt aufläuft. Da hat er so ein bisschen so eine Doppelrolle, weil wir den eben bewusst auch in die Nähe der Leitstelle gesetzt haben. Das ist sozusagen direkt eine Tür weiter hinter einer Glasscheibe, genau. Also das sind so Sachen, die aktuell auch einfach ganz regelhaft passieren. Ein anderes Themenfeld, wenn wir jetzt mal so denken, was noch möglich ist oder was wir vielleicht ausprobieren, sicherlich das Stichwort kollegiale Supervision oder wie du auch Einarbeitung von NotärztInnen auf der Straße genannt hast, so dass wir in so einem Einarbeitungskonzept eben probieren, auch Einsätze telemedizinisch zu supervidieren und dann vielleicht nochmal ein strukturiertes Feedback zu geben den jüngeren Kollegen und Kolleginnen. Ich denke, ein weiteres Thema in Zukunft könnte auch die Rezertifizierung von Notfallsanitätern on the job sein, sozusagen wirklich in der Praxis, in einem Live-Einsatz. Das sind Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
Ja, das klingt auf jeden Fall total cool und sehr, sehr sinnvoll. Ich muss mich jetzt mal kurz outen. Also der Rettungsdienstbereich zu dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, gehört, es nimmt noch nicht am Telenotarzt teil. Und trotzdem weiß ich von vielen KollegInnen, und das ist bei mir auf jeden Fall auch schon so, dass die Telenotarztnummer in den privaten Handys eingespeichert ist. Einfach so für alle Fälle. Weil es halt cool ist, einfach so einen Telefonjoker in der Hinterhand zu haben und das ja doch einfach regelhaft sehr, sehr erfahrene KollegInnen sind, die man da sitzen hat. Und ja, die Hürde einfach kleiner ist, da einfach mal anzurufen, weil die ja sowieso da und wach sind. Genau, und das mit der Verlegung ist tatsächlich sehr cool. Ich habe nämlich genau heute von intensiv mit dem Telenotarzt telefoniert wegen einer Verlegung nach Hause. Und es ist auch so, dass die Verlegungen teilweise auch durch den Telenotarzt begleitet werden, oder?
Ja, genau, das machen wir auch. Also das ist dann sozusagen der telemedizinisch begleitete Sekundärtransport, da wo das natürlich Sinn macht, ne? Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass durch eine strukturierte Abklärung, also durch dieses Arzt-Arzt-Gespräch, bei der man den Patienten einschätzt und sich dann überlegt, welche technische und materielle Ressource und welche personelle Ressource braucht einen Sekundärtransport, eine Verlegung, dass wir häufig zu dem Schluss kommen, dass die Notfallsanitäter das extrem gut selbstständig machen. Wir haben das auch in einer gar nicht so kleinen Kohorte mal untersucht. Da kam letztlich auch raus, dass es oft so ist, dass man auf den Notarzt tatsächlich verzichten kann. Natürlich sprechen wir da nicht von der beatmeten Verlegung, ne, sondern schon von Dingen, die einfach auch gut möglich sind. Ja, und dann haben wir natürlich auch Einsätze, wo vielleicht unterwegs auf dem Transport mal eine Analgesie notwendig ist oder irgendwie mal ein Patient sich möglicherweise auch verschlechtert und man mal gemeinsam drüber guckt und überlegt, woran liegt es jetzt? Gibt es akuten Interventionsbedarf? Blutdruckeinstellungen, wenn das notwendig ist? Das gibt es natürlich auch. Aber wir konnten schon viele. Also durch diese strukturierte Abklärung können wir eigentlich viele Einsätze schon vorher sehr gut zuordnen, ob man die eben ohne oder mit Arztbegleitung durchführt.
Ja, magst du noch was zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Telenotarztes sagen? Also, wie ist das mit der Behandlungsverweigerung zum Beispiel? Also, wenn jetzt ein Patient nicht mitfahren will, kann das durch den Telenotarzt abgeklärt werden? Und auch, wie sind so grundsätzlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch was so Datenschutz und so betrifft?
Ja, da muss man sagen, da gibt es natürlich ganz klare und auch hohe Anforderungen, die in der Entwicklungsphase des Telenotarztes, also war das natürlich ein ganz relevantes Thema. Deswegen gab es ausführliche Rechtsgutachten, die auch zugänglich sind, beziehungsweise wer nicht drankommt, immer herzliche Einladungen bei solchen konkreten Fragen, sich auch einfach bei uns zu melden. Ich würde jetzt mal darauf verzichten, einen kompletten Abriss über die Rechtslage zu machen, dann sitzen wir nämlich morgen noch hier.
Ist wahrscheinlich auch
Aber
nicht so ultra spannend für alle, die in dem
nee,
Thema
genau,
drin sind.
aber genau, absolut. Aber man muss natürlich sagen, das eine Thema ist sicherlich Datenschutz. Das erfordert natürlich technische Anforderungen bezüglich Verschlüsselung. Das hängt dann mit der Technik zusammen, die man in seinem System einfach auch nutzt. Dann gibt es Anforderungen, die vielleicht räumlich so eine Telenotarztzentrale erfüllen sollte, ne, so wie das vielleicht auch bei Leitstellen ja der Fall ist. Da, das sollte ja auch nicht immer für alle öffentlich zugänglich sein und in diese Richtung. Und andersrum gibt es natürlich auch in diesen Rechtsgutachten eine deutliche Berücksichtigung, zum Beispiel von den Themen Anordnungsverantwortung, Delegationsverantwortung. Wer hat in dem Einsatz sozusagen welche rechtliche Verantwortung? Ist ja auch für den Notfallsanitäter entsprechend wichtig. Der hat natürlich eine Durchführungsverantwortung, wenn er die Durchführung eines einer Maßnahme, einer Medikamentengabe delegiert bekommt, dann trägt er natürlich Sorge dafür, dass das auch entsprechend korrekt angewendet wird.
Ja, dann wie in einem normalen Einsatz mit einem Notarzt vor Ort eigentlich auch, ne?
Ja, genau, absolut. Da gibt es, glaube ich, rechtlich viele Parallelen. Insgesamt ist es auch so, dass diese Rechtsgutachten, also die ersten sind natürlich dann schon ein bisschen älter gewesen aus der Initialphase, aber insbesondere in NRW war dann auch so diese Entscheidung, das in NRW einzuführen, 2021 nochmal durch das Ministerium initiiert, dass diese Rechtsgutachten auch aktualisiert worden sind, insbesondere ja auch auf die Verfügbarkeit der Notfallsanitäter, denn das vergisst man ja manchmal, die Telenotfallmedizin bei uns kommt ja noch aus der Zeit ursprünglich, in der wir Notfallsanitäter ja noch gar nicht hatten. Und deswegen haben wir natürlich über die letzten Jahre auch vieles in dem System angepasst auf die neuen Begebenheiten, die ja und Möglichkeiten, die eben die Notfallsanitäter-Ausbildung auch mit sich bringt.
Jetzt hast du schon super viele spannende Sachen erzählt. Wie ist das denn jetzt konkret, wenn mein Patient die Mitfahrt verweigert? Wer trägt da die Verantwortung?
Die Behandlungs- oder Mitfahrtverweigerung ist rechtlich eigentlich gar nicht so schwierig, denn letztlich ist es super wichtig. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ein Patient sich quasi gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlässt, ne? Man muss halt sicherstellen, dass der Patient dazu in der Lage ist, das tatsächlich richtig einzuschätzen. Das heißt, die Einwilligungsfähigkeit beziehungsweise Aufklärungsfähigkeit des Patienten, die muss gegeben sein. Da muss man sich eben immer die Frage stellen, und das muss ich als Notarzt draußen ja auch. Ist meine Patientin, mein Patient in der Lage, selbstständig einen freien Willen zu bilden? Und wenn das der Fall ist, dann muss eben eine explizite Aufklärung darüber erfolgen, was die Konsequenzen der Transportverweigerung sind. Und das muss dem Patient in verständlicher Sprache oder der Patientin erklärt werden. Und das dokumentieren wir dann natürlich auch in der Einsatzdokumentation des Telenotarztes. Und dann ist das im Prinzip eine rechtssichere Sache.
Das heißt ja aber auch zur rechtlichen Absicherung der NotfallsanitäterInnen ist der Telenotarzt ja eigentlich eine feine Sache, oder? Weil man diese Verantwortung ja dann auf mehrere Schultern verteilen kann und man als Notfallsanitäter da vor Ort dann halt mit der Verantwortung auch juristisch gesehen nicht alleine dasteht.
Ja, absolut richtig, ne? Und da ist, also das haben wir jetzt noch gar nicht so angeschnitten, viel spannender sogar für alle Beteiligten wird es dann bei dem Thema Transportverzicht, ne? Also wenn der Patient die Behandlung verweigert, dann hat ja der Patient auch
Ja, das
sozusagen
stimmt.
das Recht davon Gebrauch gemacht, seinen Willen zu äußern und anzuwenden. Wenn der Patient aber sagt, naja, Sie sind die Experten, empfehlen Sie mir doch mal, was muss ich jetzt ins Krankenhaus oder muss ich das nicht, ne? Dann ist natürlich noch Ehrenfeld, wo es auch für die Notfallsanitäter ein rechtliches Backup ist, wenn eben eine Telenotärztin, ein Telenotarzt diese Entscheidung dann mit unterstützt hat und da die Verantwortung mitträgt.
Ja, du hast völlig recht. Das ist natürlich echt ein sehr, sehr großes und wichtiges Feld auch einfach. Dann noch eine weitere Frage zu den rechtlichen Dingen. Spannend ist ja auch noch der Einsatz von BTMs, weil das ja nicht zu den durch SOP delegierbaren Aufgaben gehört, wegen des Betäubungsmittelgesetzes. Werden im Rahmen der Analgesie denn auch BTMs delegiert und wie funktioniert das rechtlich gesehen?
Also bei uns ist es so, dass die Notfallsanitäter tatsächlich auch Morphin am Mann haben. Die haben quasi das fahrzeugbezogen dann an der Gürteltasche dabei. Und die Anwendung sozusagen des Morphins, die funktioniert ganz problemlos mit dem Telenotarzt. Du hast schon das Wichtigste eigentlich dabei angesprochen, das ist das Betäubungsmittelgesetz, was entsprechend sozusagen die Anordnung durch einen Arzt fordert. Und das kriegen wir dann durch eine schnelle Telekonsultation rechtssicher hin. Und der Telenotarzt hat dann natürlich in dem Kontext die Gesamtverantwortung des Einsatzes und ordnet sozusagen die Gabe des BTMs an. Und der Notfallsanitäter übernimmt die Durchführungsverantwortung, dass eben dann das richtige Medikament, richtige Konzentration, richtige Menge und Applikationsweg adäquat sozusagen den Patienten zugeführt wird.
Das heißt, es wird nicht klassisch delegiert, wie zum Beispiel Ketanestormikum grundsätzlich über die SOP, sondern es wird eigentlich einfach für jeden Patienten individuell die ärztliche Indikation gestellt und damit dieses Problem mit dem Betäubungsmittelgesetz umgangen.
Bei uns ist es so, dass wir keine Generaldelegation für Opiatgaben durch die Notfallsanitäter haben. Das ist ja auch wieder ein Thema, was sozusagen der Verantwortung des ärztlichen Leiters obliegt, wie man das jetzt umsetzt und delegiert. Es gibt sicherlich andere Rettungsdienstbereiche, in denen das auch passiert. Bei uns ist es so, dass das Betäubungsmittel oder dass das Morphin jetzt konkret keine Generalfreigabe hat, genau.
Alles klar. Jetzt haben wir schon ganz viel über sehr, sehr viele Details gesprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, was muss man denn können, um Telenotärztin oder
Ja.
Telenotarzt zu werden?
Ja, die Frage kommt eigentlich auch immer wieder auf. Ich versuche das mal kurz und knackig zu machen. Also letztlich gehört da vielleicht auch dazu, das gleiche Bild davon zu haben, was eine Telenotärztin, ein Telenotarzt kann und macht. Und für uns ist der Telenotarzt sozusagen ein im Rettungsdienst sehr erfahrener Notarzt, der eben genauso auch die Praxis auf der Straße kennt und der jetzt eben mit dieser Nutzung der ganzen Technik und der Rahmenbedingungen, die wir schon besprochen haben, Patienten im Regelrettungsdienst versorgt. Das bedeutet also, der ist auf jeden Fall selber Notarzt. Und das auch am besten nicht erst seit 2 Monaten, sondern eben mit relevanter Einsatzerfahrung. Das heißt bei uns mindestens 500 Einsätze. Der ist außerdem Facharzt, sozusagen in einem entsprechenden der Notfallmedizin nahen Gebiet und hat vielleicht auch Zusatzkurse, wie zum Beispiel einen Intensivtransportkurs. Das geht so ein bisschen in Richtung Verlegemanagement. Jetzt ist es so, dass in NRW die Ärztekammer Nordrhein und Ärztekammer Westfalen-Lippe 2020 eigentlich erstmalig ein gemeinsames Curriculum auf den Weg gebracht haben für die Qualifikation Telenotarzt und das auch ziemlich schnell verabschiedet haben. Das ist meiner Kenntnis nach bundesweit eigentlich aktuell das einzige Curriculum für dieses Feld. Und das ist dann eine führungsfähige Bezeichnung, wenn man entsprechend einen 3-Tageskurs, das sind 28 Unterrichtseinheiten, aus diesem Curriculum absolviert. Und die Kriterien, die ich vorher genannt habe, die sind sozusagen Zugangsvoraussetzungen, um dann das machen zu können.
Ach krass, das wusste ich gar nicht. Guck mal, wieder was gelernt.
Ja, siehst du.
Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Hanna, aus deiner Erfahrung als Telenotärztin, was sind denn die größten Herausforderungen, wenn du jetzt als Telenotärztin an einem Einsatz beteiligt bist?
Tja, was sind die größten Herausforderungen? Also wenn ich mich so zurückerinnere an die Anfangszeit an dem Arbeitsplatz, dann musste man sich am Anfang sicherlich erstmal daran gewöhnen, wie diese Tätigkeit sozusagen abläuft, ne? Denn wir sind es ja eigentlich aus der Praxis auf der Straße gewöhnt, dabei zu sein, auch vielleicht durch Geräusche, Gerüche, Umgebung irgendwie Einsatzlagen zu erfassen. Und diese Sinneswahrnehmungen, die fallen ja jetzt weg, ne? Das heißt, man muss sich erstmal noch, muss auch lernen, sich so ein bisschen auf die Audiowahrnehmung zu verlassen und gut zu kommunizieren. Das ist, denke ich, echt eine wichtige Anforderung. Und man lernt dann auch mit der Zeit so schon recht unterbewusst des Stresslevels des konsultierenden RTWs wahrzunehmen. Ne? Also das hat man relativ schnell raus nach den ersten wenigen Sätzen. Haben die gerade Stress? Geht es da richtig ab? Oder ist das eigentlich ganz entspannt und die haben vielleicht eine kurze Rückfrage? Und das levelt sich dann so ein bisschen ein. Naja, und aktuell würde ich sagen, wann wird es herausfordernd und spannend, wenn man viele Paralleleinsätze hat. Ne? Also wir können ja an dem Arbeitsplatz durchaus mehrere Patienten gleichzeitig versorgen. Das hängt sicherlich auch davon ab, zu welchem Zeitpunkt des Einsatzes dann der RTW konsultiert und ich sag mal, ob das jetzt ein roter, gelber, grüner Patient ist. Man kann sicherlich nicht mehrere rote Patienten am Telenotarzt parallel betreuen. Aber wenn das, ich sag mal, managbare Einsätze sind, dann ist es auch locker mit 3 oder 4 Einsätzen parallel möglich.
Das ist total spannend, das mit diesen Paralleleinsätzen, weil das ja auch ein Punkt ist, der als normaler Notarzt nicht geht, mehrere Einsätze parallel abzuarbeiten. Wie funktioniert das denn genau? Weil die Telenotarztzentrale in Aachen betreut ja, soweit ich weiß, auch verschiedene Rettungsdienstkreise, die ja auch nicht zwangsläufig die identischen SOPs haben. Wie macht man denn das, dass man da nicht durcheinander kommt?
Ja, also muss ja das jetzt, wir machen es mal praktisch. Wir sitzen quasi in einem Einsatz und haben gerade besprochen, okay, der Patient kriegt jetzt das und das Medikament in der Dosierung und dann merke ich im System, es kommt ein weiterer Einsatz rein, da klingelt es. Dann sage ich natürlich den einen, hör mal, ich habe einen Paralleleinsatz, macht, was wir besprochen haben, ich bin gleich wieder da. Man wechselt in den anderen Einsatz und hört sich sozusagen die Übergabe kurz an und reagiert für sich diesen Patienten, ne? Also ist das jetzt was, was ich entspannt parallel machen kann, oder ist das was, wo jetzt wirklich volle Aufmerksamkeit gefragt ist? Das ist ein kritischer Patient und versucht ein Bild zu kriegen.
Kurze
Wenn man
Zwischenfrage, sorry. Das heißt aber, wenn du den Paralleleinsatz reinbekommst und du sagst, der ist jetzt zu kritisch, den kann ich nicht parallel abarbeiten, dann sagst du zum RTW, nee, sorry, geht nicht, fordert euch bitte ein NF nach.
Ja, genau, ne? Oder andersrum würde ich vielleicht dann auch, also das ist auf jeden Fall eine Option. Eine andere Option ist aber auch zu sagen, okay, pass auf, ich unterstütze euch jetzt, bis bei euch der Notarzt da ist. Ich bin sofort zurück. Ich sage aber dem anderen noch kurz Bescheid, dass der jetzt alleine klarkommen sollte oder das vielleicht
Okay,
dann
ja.
auch kann, ne? So, das kann man, glaube ich, jetzt nicht ganz so pauschal sagen. Das hängt dann stark von den Einsätzen ab. Aber man muss definitiv sagen, wenn man einen Patienten hat, der quasi instabil ist, vielleicht akut bedroht, dann kann man natürlich nur diesen Einsatz zu einem Zeitpunkt machen. Und dann würde man auch so lange diesen RTW betreuen, bis der bodengebundene Notarzt dann da vor Ort ist.
Nee, das kennt man ja auch von anderen Arbeitsplätzen. Also ich meine, wenn ich auf Intensiv einen kritischen Patienten habe, dann kann ich mir meine anderen Patienten ja auch in dem Moment nicht anschauen. Das geht dann halt einfach nicht.
Ja, genau.
Ach so, genau. Hast du denn das Gefühl, dass deine Tätigkeit als Telenotärztin dir ja auf der Straße auch hilft im Sinne von, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwie besser kommunizieren kannst oder auch, dass die NotfallsanitäterInnen gewohnter sind, gute Übergaben zu machen?
Es sind, glaube ich, 2 Aspekte in deiner Frage. Ich finde, der eine ist, ändert es meine Arbeit als Notärztin. Ich glaube, es wird einfacher, sich zurückzuhalten und auch mal die Füße und Finger stillzuhalten. Wir sind ja natürlich auch alle so, dass wir gerne am Patienten arbeiten, gerne händisch was machen. Aber es sind ja genug Leute, die das genauso gut können und gelernt haben, ne, diese Tätigkeiten durchzuführen. Und fällt einem, glaube ich, leichter, sich zurückzunehmen und wirklich eher zu delegieren und zu koordinieren, wenn man das sozusagen vom Telefon gewohnt ist, weil man gar nicht die Möglichkeiten hat. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, was du ansprachst, das war ja so ein bisschen das Thema Übergabekompetenz der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Und ich glaube schon, dass das besser wird, denn man ist ja schon gefordert und auch ja regelmäßig dann trainiert, diese Übergaben an die Telenotärzte zu machen. Und dann hat man ja das schon mal da einmal gemacht, hat sogar vom Telenotarzt ja vielleicht doch die Verdachtsdiagnose noch mal richtig ins Wording gepackt bekommen, hat auch noch eine Info gekriegt, worauf gleich eine Übergabe zu achten ist. Und damit gehen die dann im Krankenhaus natürlich vielleicht auch ein bisschen selbstbewusst heran und machen das, denke ich, sehr strukturiert. Das haben wir bisher noch nicht wissenschaftlich erfasst oder untersucht, aber es finde ich eigentlich ein super spannendes Thema. Das müssten wir eigentlich mal machen.
Neue Studie für die Liste.
Na, mal sehen.
Jetzt ist das Projekt mit dem Telenotarzt ja hier in Aachen gestartet. Unsere ZuhörerInnen kommen ja aber von überall aus dem deutschsprachigen Raum. Deswegen finde ich es spannend, wo in Deutschland gibt es denn jetzt inzwischen eigentlich überall einen Telenotarzt?
Also, wie du richtig sagst, wir haben das damals ja als Projekt gestartet, als Forschungsprojekt, und jetzt sind wir seit 2014 eigentlich in der Regelversorgung. Also wir versuchen jetzt hier nicht mehr von Projekt zu sprechen, denn das finanzieren jetzt seit 2014 die Krankenkassen auf Basis der Rettungsdienstbedarfsplanung. Und daher ist es für uns einfach eine weitere Versorgungsform, die es
Ganz, ganz
gibt bei
wichtiger Punkt,
uns.
ja.
Genau, und du hast aber völlig recht, ne? Da sind wir gar nicht mehr alleine. Denn Greifswald, also Mecklenburg-Vorpommern, die machen schon auch seit sehr langer Zeit eigentlich genau das gleiche System, also auch technisch so wie wir. Die haben ein paar Besonderheiten sicherlich, weil die machen das zum Beispiel so, dass die den Telenotarzt fest disponieren. Ne? Das ist eigentlich auch spannend. Gleiche Technik, anderes Anwendungskonzept. Da sind wir auch rege im Austausch und gucken immer, was so die Fürs und Widers sind. Dann haben wir in Goslar auch ein Telenotarztsystem, was schon eigentlich mit einem genau ähnlichen Mindset, wie wir auch an den Start gehen und auch in der Umsetzung also ähnlich funktioniert. Die haben ein anderes technisches System, also einen anderen Anbieter. Und haben zum Beispiel noch den Unterschied, dass die auch den Telenotarzt als Video-Stream an den Rettungsdienst übertragen.
Das ist ja auch witzig. Dann können die per Zoom quasi die PatientInnen mit dem Telenotarzt sprechen.
Ja, es ist jetzt nicht Zoom, aber es ist
Aber so ähnlich.
quasi genau. Also die benutzen dann das Smartphone auch für eine bidirektionale Videoverbindung. Zumindest in den ersten Momenten der Konsultation, wenn diese Übergabe stattfindet, machen die das so. Das funktioniert da natürlich auch gut, ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage, in was für einem System man als Mitarbeitende sozialisiert wird und was man dann gewohnt ist, wie das
Klar.
funktioniert. Aber auch da sind wir natürlich in Gesprächen, dass wir einfach darum mal unsere Sachen so ein bisschen vergleichen, ne? Weil natürlich auch Forschung in dem Feld davon lebt, dass man eben Multicenter dann sozusagen sich das mal im Vergleich anguckt. Und das werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch tun.
Genau, nur weil du das gerade ansprichst, ist ja nicht nur das Aachener Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit, das sehr, sehr viel Forschung macht zum Telenotarzt, sondern ich glaube, in Greifswald wird ja auch sehr viel geforscht zu dem Thema. Und für alle, die Bock haben, da irgendwie noch weiter zu lesen, haben wir euch ganz, ganz viele spannende Studien unten in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinschauen. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt, die darüber hinausgehen, dann könnt ihr uns auch auf jeden Fall immer Kommentare schreiben. Und ja, wenn ich die nicht beantworten kann, leite ich die dann an Hanna weiter.
Ja, das können wir gerne machen, ist kein Problem. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil ich möchte ja gar niemanden so richtig außen vor lassen. Jetzt habe ich bisher nur so Greifswald und Goslar erwähnt, was man aber auch sagen muss, dass wir eben ja auch Bereiche haben, die mittlerweile angebunden sind, auch an unsere Zentrale, die schon außerhalb von NRW liegen, ne? Also Main-Kinzig-Kreis in Hessen zum Beispiel ist einer, den wir jetzt schon geraume Zeit von Aachen aus sozusagen bedient haben und die jetzt gerade sozusagen ihre eigene Telenotarztzentrale mit eigener Besetzung etabliert haben und wir zunehmend sozusagen in so einem fließenden Prozess da langsam dann ja rausdiffundieren quasi. Also es war sozusagen die Ramp-up- und Implementierungsphase durch uns unterstützt und jetzt sind die quasi zunehmend auf eigenen Füßen unterwegs.
Und in Bayern gibt es auch noch ein Telenotarztprojekt, oder? Aber das ist, glaube ich, soweit ich weiß, erst in der Forschungsphase.
Ja, das war ein GBA-Projekt, genau, ein gefördertes Forschungsprojekt. Und da ist es so, dass eben nach Abschluss dieses GBA-Projekts auch die Bewertung sozusagen hieß, dass das sinnvoll zu implementieren ist und auch die Aufforderung im Prinzip vom GBA an eigentlich alle Bundesländer ja aufgegriffen worden ist, zu prüfen, ob das in den eigenen Systemen Gewinn bringt und sinnvoll umzusetzen ist. Und Bayern hat jetzt gerade mich da ausgeschrieben und ist sozusagen auf dem Wege der Umsetzung. Das wird sicherlich auch spannend, wie das dann passiert, genau.
So,
Aber
das
das gilt für
ja.
viele, muss man. Also man muss einfach sagen, das gilt für ganz viele Bundesländer. Ich will da auch gar niemanden vergessen. Also wir sind auch mit ja, vielen Standorten im Kontakt und versuchen da irgendwie ein bisschen zu beraten und Erfahrungen vor allem weiterzugeben. Und wir sehen, dass das schon was ist, was eigentlich gerade in vielen Bundesländern an den Start geht, genau.
Genau, jetzt muss ich mal noch so ein bisschen die kontroverseren Fragen stellen, weil sonst wird mir dann am Ende unterstellt, ich würde hier Werbung machen für den
Ulala,
Telenotarzt.
okay, machen wir das.
Und zwar haben viele Leute ja irgendwie Bedenken, dass durch den Telenotarzt NEF-Standorte eingespart werden. Stimmt das? Oder dient der Telenotarzt vielleicht dazu, den Notarzt irgendwann mal ganz abzuschaffen?
Ja, ich glaube, letzteres, da haben wir so auf die letzte Frage, wollen wir das abschaffen? Da sind wir ja, glaube ich, schon auch gebetsmühlenartig dabei, das den Leuten klar zu machen, dass das natürlich nicht das Ziel sein kann aus den genannten Gründen. Aber die Frage mit den NR-Standorten, die muss man natürlich tatsächlich kritisch stellen, ne? Und das ist aktuell so bei uns in NRW auf jeden Fall. Da kann ich das zumindest auch ganz gut beurteilen, dass es nicht in der Planung ist und auch bisher nicht passiert ist, dass Notarztstandorte dicht gemacht worden sind, weil es Telenotarzt gab. Es wird eher sozusagen versucht, es andersrum zu machen, nämlich sozusagen den Bedarf, den man eigentlich hätte, neue Notarztstandorte ins Leben zu rufen, vielleicht neue NEFs zu besetzen, um die steigenden Zahlen in Rettungsdiensteinsätzen abzufangen, dass man eben stattdessen einen Telenotarztstandort implementieren kann, der dann dafür sorgt, dass man mit den aktuell verfügbaren Notärzten auch weiterhin hinkommt. Also das ist eher so, dass wir versuchen, das auch nach außen zu tragen und was natürlich auch in der Debatte mit den Kostenträgern hilft, muss man auch ganz klar sagen, denn es ist natürlich schon auch ein ganz gutes Argument, dass man sich dann damit die Einrichtung von neuen Notarztstandorten oder die Besetzung neuer NEFs ja einsparen kann.
Nur weil du jetzt gerade die Kosten ansprichst, dadurch, dass ein Telenotarzt ja bis zu 4 Paralleleinsätze machen kann und die Bindungszeit des Telenotarztes ja auch deutlich kürzer ist als die des Notarztes. Ich glaube, es sind so 10, 11 Minuten für den Telenotarzt gegen, glaube ich, 35 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe, für den konventionellen Notarzt. Ist schon so, dass der Telenotarzt ja auch pro Einsatz wahrscheinlich deutlich kostengünstiger ist, als wenn das NEF live vor Ort ist, oder?
Ja, ich glaube, das darf man finanziell so nicht so ganz gegeneinander rechnen, ne? Also das wird so ein bisschen schwierig, zumal man auch sagen muss, also in NRW haben wir ja auch einen sehr ausgeprägten Föderalismus im Rettungsdienst und über 50 verschiedene Träger und damit auch und über 50 verschiedene Gebührenordnungen. Das heißt,
Ach
dass
Gott.
die sich unterschiedlich zusammensetzen. Das heißt, hier kann man jetzt nicht so ganz direkt hingehen und auch tatsächlich einzelne Einsatzkosten miteinander vergleichen, ehrlich gesagt. Aber bei uns ist es letztlich so gelöst, dass die Kosten des Telenotarzt pauschal umgelegt werden auf den Rettungsdiensteinsatz. Also es ist nicht so, dass es einen Unterschied macht im Preis hinterher für die Krankenkassen,
Ach,
ob
spannend.
Telenotarzt involviert war oder nicht, ne? Das wäre ja dann auch irgendwie ein bisschen komisch.
Nee, klar.
Also es wird bei uns sozusagen in einem Umlageverfahren gelöst.
Sehr spannend. Dinge, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
Ja, ich glaube, das ist auch an einem gewissen Punkt vielleicht für die Praxis jetzt nicht so spannend, aber man sich natürlich mit so Systemimplementierung und Systemfrage beschäftigt, dann kommt man nicht dran vorbei.
Und ich meine, der Telenotarzt ist ja dadurch, dass, also was ich gerade gesagt habe, durch die kürzere Bindungszeit und durch die möglichen Paralleleinsätze ja auch einfach eine Art und Weise, Ärztemangel zu begegnen, oder?
Ja, absolut, natürlich. Also wir haben sicherlich schon auch eine Möglichkeit. Also es ist zum einen immer die Frage Ressourcenverfügbarkeit, ne? Also den Notarzt verfügbar machen für das, wo man ihn wirklich braucht. Und wir haben auch eigentlich in unseren Untersuchungen gesehen, dass die Qualität des Telenotarztes eigentlich nie dem Notarzt unterlegen ist und in einzelnen Punkten teilweise sogar überlegen ist. Also wenn man so in so Einzelpunkte wie Dokumentationsqualität gucken, in gewissen Tracer-Diagnosen auch Leitlinienadhärenz. Und ich glaube, das würde ich auch, also das ist für mich jetzt auch gar nicht so verwunderlich, denn man hat ja an so einem Arbeitsplatz als Telenotarzt viel mehr Ruhe und auch nochmal die Möglichkeiten, die SOPs eben parallel aufzumachen, da nochmal schnell durchzugucken, alles entspannt zu dokumentieren. Das sind vielleicht auch einfach andere Rahmenbedingungen als die, die man dann auf der Straße in einem hektischen Einsatz manchmal hat.
Ja, klar, weil du halt auch nicht irgendwie im matschigen, regnerischen Straßengraben stehst, sondern vielleicht auch einfach so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen kannst und ein bisschen besser den Überblick bewahren kannst. Das kann man sich ja schon vorstellen. Wie ist denn deiner Erfahrung nach die Akzeptanz des Aachener Rettungsfachpersonals bezüglich des Telenotarztes und gibt es vielleicht dazu Daten aus der Forschung?
Also es ist schon so, dass wir natürlich in der ersten Phase, als wir damals damit angefangen haben, dass es auch extrem viele Kritiker gab, ne? Völlig verständlich. Irgendwie neues System. Man denkt erstmal, okay, das macht mir mehr Arbeit, jetzt muss ich irgendwie noch mehr Technik mitschleppen und jetzt muss ich vielleicht irgendwie noch mehr machen, als ich eigentlich bisher gewohnt bin. Und es hat auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen, ein paar Jahre gedauert, bis sich sowas sozusagen fest etabliert und bis irgendwie bis alle so ein bisschen den Mehrgewinn erkannt haben. Und mittlerweile würde ich sagen, haben wir eine sehr gute Akzeptanz unter den Mitarbeitenden bei uns im Rettungsdienst, weil die eben auch merken, dass das dazu führt, dass die einfach viel selbstständiger geworden sind. Und auch gegenüber den Patienten und Patientinnen natürlich diejenigen sind, die da selbstständig und ersichtlich die lindernde Therapie durchführen. Denn der Patient, der nimmt ja den Telenotarzt jetzt gar nicht so großartig wahr. Der wird natürlich darüber aufgeklärt, wenn er zum Einsatz kommt, aber der ist ja gar nicht physisch präsent. Das heißt, Ansprechpartner sei ja immer der Rettungsdienst. Und das ist, glaube ich, was die Akzeptanz sicherlich auch gefördert hat. In puncto Akzeptanzforschung muss ich sagen, sind wir jetzt in Aachen nicht so, dass das unser Schwerpunkt ist. Wir haben da einzelne Sachen zu gemacht. Da ist es aber auch der Blick nach Greifswald sicherlich nochmal entspannender, denn die haben so in dem Themenschwerpunkt wirklich einiges gemacht. Ich glaube, das packen wir auch am besten unten in deine Shownotes mit rein.
Ja, machen wir
Und
auf jeden Fall.
Da ist nämlich zum Beispiel spannenderweise auch rausgekommen, dass die Patienten, Patientinnen ebenfalls das gut akzeptieren und das nicht minderwertiger bewertet wird als jetzt irgendwie einen RTW Solo-Einsatz oder einen Einsatz mit RTW und NEF. Also da gibt es jetzt keine Unterlegenheit. Und ich glaube, das ist ja das, was eigentlich das Wichtige ist, ne? Es geht ja auch darum, dass irgendwie die Qualität der Versorgung und die Patientenzufriedenheit halt beim Telenotarzt nicht schlechter ist.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ja das Einzige, was eigentlich wirklich relevant ist, denke ich. Ist es denn so, dass der Telenotarzt, du hast ja eben gesagt, dass der Telenotarzt in Aachen, in einem System eingeführt wurde und erforscht wurde am Anfang, wo es noch gar keine Notfallsanitäter gab? Wird der Telenotarzt denn durch gut ausgebildete NotfallsanitäterInnen, die nach und nach ja jetzt auch mehr Maßnahmen selber durchführen können und Medikamente geben dürfen, zunehmend obsolet?
Obsolet würde ich nicht sagen, aber das Anwendungsspektrum verändert sich und das ist auch gut so. Denn wie du richtig sagst, haben wir am Anfang Rettungsassistenten, Assistentinnen am Arbeitsplatz betreut, die natürlich auch gar keine rechtliche Grundlage für das selbstständige Geben von Medikamenten oder sozusagen die Anwendung von Maßnahmen hatten. Und das ist natürlich jetzt beim Notfallsanitäter anders. Wir haben schon das Gefühl, dass das eigentlich dazu führt, dass die so ein bisschen so ein begleitetes Heranführen an dieses selbstständige Arbeiten als frische Notfallsanitäter haben. Denn bei uns ist es so, dass die 2C-Maßnahmen auch für die Notsans freigegeben sind, ganz entsprechend des gemeinsamen Kompendiums. Das ganz kann sich ja jeder auch angucken, was da im Kompendium vorgesehen
Das
ist.
verlinken wir auch.
Ja, das ist eine gute Idee. Dann läuft das so, dass wenn jemand sozusagen das angewendet hat, dass wir dann so eine ganz kurze Feedbackschleife machen mit dem Telenotarzt und zum Beispiel kurz nur erfassen, welches Medikament wurde in welcher Dosierung, bei welcher Indikation gegeben. Und das machen wir eigentlich deswegen, weil wir gerne auch zeigen wollen, dass das sinnvoll und sicher möglich ist und dass uns auch so ein bisschen das nicht so eine Blackbox ist, ne? So, dass man einfach auch transparent sieht, was machen die Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter draußen eigenständig und wie gut klappt es. Und ich denke, das ist eigentlich ganz wichtig, dass wir da auch durch belastbare Zahlen irgendwie zu mehr Transparenz in dem System kommen. Und gleichzeitig irgendwie den Telenotarzt als Rückfallebene und doppelten Boden haben, Und da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, dass der in Zukunft nicht mehr genutzt wird.
Ja, irgendwie auch cool. Also ich stelle mir das total cool vor, wenn man jemanden hat, der einem dann vielleicht auch noch Feedback gibt dazu, was man da fabriziert hat. Also ich würde mir das als Anästhesistin im Saal auch öfter mal wünschen, dass mir einer da so sagt, so, hey, mach das mal lieber so und so oder so. Das ist ja schon irgendwie, also ich glaube, davon kann man ja auch einfach nur lernen, gerade wenn das irgendwie auf eine nette, wertschätzende Art und Weise passiert.
Ja, das ist natürlich wichtig, ne, dass Letzteres erfüllt ist, weil auch ganz klar ist natürlich, wer nicht anrufen will, der ruft nicht an, ne? Also wenn man, ich will auch das gar nicht beschönigen, wir haben sicherlich auch mal Telenotärzte und Telenotärzte, die vielleicht nicht so gerne angerufen werden. Das mag es auch geben, und deswegen ist natürlich die Kommunikation da extrem wichtig, und das versuchen wir dann entsprechend auch so ein bisschen in den Schulungen für die Telenotärzten, Telenotärztinnen zu berücksichtigen.
Na gut, wer nicht telefonieren will, der ist da vielleicht auch ein bisschen am falschen
Oh ja.
Arbeitsplatz. Kannst du noch mal was zu den, also zu den Grenzen und zu den Nachteilen des Telenotarztes sagen? Also wann, bei welchen Dingen stößt denn der Telenotarzt so ganz klar an seine Grenzen?
Ich hätte zwei Gedankengänge zu. Es sind natürlich auf jeden Fall alle Einsätze, wo wir die manuellen Fertigkeiten des Notarztes brauchen, ne? Das ist natürlich irgendwie das Polytrauma, die Reanimation, die Atemwegsintervention, die vor Ort notwendig ist. Und das kann auch gar nicht den Anspruch haben, die da entsprechend abzuarbeiten. Und andersrum haben wir es auch manchmal, also selten, aber haben wir es auch schon erlebt, dass telenotärztliche Kollegen gesagt haben nach der ersten Woche am Arbeitsplatz, boah, das ist, ich finde es zwar super spannend, aber das ist absolut nichts für mich. Ich halte es hier nicht aus, am Bildschirm zu sehen, wie vielleicht die Sättigung fällt, und ich kann nicht mit meinen Händen vor Ort irgendwas machen. Das ist ja auch
Ah,
was man
spannend.
akzeptieren muss. Ne? Man kann, hat letztlich dann nicht die Chance, eben selber mal einen Beutel in die Hand zu nehmen. Man muss durch ruhige Kommunikation sozusagen irgendwie die Lage verbessern und überbrücken, bis der bodengebundene Notarzt dann mal da ist. Ne? Das gibt es natürlich auch.
Ja, es ist spannend, dass du das ansprichst. Ich denke, gerade diese Überbrückung des arztfreien Intervalls, das ist ja eigentlich auch ein ganz cooler Punkt so beim Telenotarzt. Und ich glaube, ihr habt da ja vor kurzem auch was einen sehr coolen Fallbericht dazu publiziert. Genau, den habe ich auch in die Shownotes gepackt. Magst du vielleicht einmal kurz noch was dazu sagen, wie, also was da so Beispiele für sind, wo der Telenotarzt da vielleicht unterstützen kann in dem Intervall, bis der Notarzt halt da ist?
Ich glaube, in dem ganz konkreten Fall, den wir publiziert haben, den du ansprichst, da war es tatsächlich sogar so, dass notärztlich konsultiert worden ist als Unterstützung und Zweitmeinung sozusagen. Da ging es um die Therapie bei einer pulshaften ventrikulären Tachykardie auf Basis von einem Herzinfarkt, den ein Patient hatte. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz spannend zu lesen. Das könnt ihr euch unten dann sicherlich mal raussuchen. Das andere, was du ansprichst, was wir auch gemacht haben, ist uns mal die Einsätze angeguckt von Patienten, die tatsächlich vielleicht lebensbedrohlich erkrankt sind, kritisch krank sind anhand ihrer Vitalwerte zu dem Zeitpunkt von der Telekonsultation. Und für die, die sich jetzt fragen, hä, wieso, aber das sind doch gar nicht die Einsätze vom Telenotarzt. Nee, das ist nicht so geplant, das ist richtig, aber es gibt natürlich auch Einsätze, die werden vielleicht in der Leitstelle erstmal als RTW-Einsätze disponiert, weil das im Notruf so rauskommt, dass das der Fall ist. Und dann stellt sozusagen der RTW fest, hey, hier sind aber doch irgendwie Vitalwerte so pathologisch, ich brauche hier jetzt Unterstützung, dem Patienten geht es nicht gut. Und in diesen Einsätzen haben wir natürlich Bilder identifiziert, wo wir häufig den Notarzt nachfordern. Das ist sicherlich der STEMI, das ist irgendwie das kardiale Lungenödem, bei dem irgendwie eine NIF-Therapie notwendig ist, oder irgendwie eine relevante Bradykardie, in der vielleicht auch eine Schrittmachertherapie notwendig ist. Wohingegen wir aber auch sehen, dass zum Beispiel Patienten mit Infektionen, wo es um Volumengabe, vielleicht moderate Katecholamingabe geht, der Telenotarzt erstmal das total gut stabilisieren kann auch. Oder Patienten, wo zum Beispiel bei einem N-STEMI die Zwölfkanaldiagnostik des Telenotarztes stattfindet und der dann die Therapie letztlich mit dem RTW durchführt. Das sind auch Patienten, die teilweise krank sind, aber trotzdem gut behandelt werden können. Und das gilt ja, glaube ich, für so ein paar Krankheitsbilder. Aber dabei ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das ist ja nicht das Ziel, die instabilen Patienten beim Telenotarzt zu haben. Aber wir konnten schon zeigen, dass das möglich ist, mit dem Telenotarzt die instabilen Patienten so zu verbessern, relevant zu verbessern, dass die es dann stabilisiert gut ins Krankenhaus schaffen.
Das ist ja auch nicht must-have, aber es ist halt nice to have, wenn man den Telenotarzt sowieso in der Hinterhand hat, dass ja, man dann in diesen Fällen einfach für diese Zeit, bis der Notarzt dann physisch vor Ort ist, das überbrücken kann. Und ich meine, hier in Aachen sind die Zeiten, bis das NLF da ist, ja relativ kurz so im städtischen Raum. Aber man kann sich schon vorstellen, dass gerade in den ländlicheren Regionen oder wo ja, glaube ich, der Telenotarzt auch eingesetzt wird auf den Halligen, dass es da einfach sehr, sehr lange dauern kann, bis ein Notarzt physisch vor Ort ist. Und da macht das, glaube ich, ja schon Sinn, das dann so zu nutzen.
Ja, absolut. Und es gibt sicherlich auch immer noch mal Einzelfälle, da ist eben gerade gar kein Notarzt verfügbar, ne? Und da ist es natürlich dann für die Besatzung extrem erleichternd, wenn es einfach jemanden im Ohr gibt, der einen dann so ein bisschen da durchspricht, die nächsten Ansagen macht, die nächsten Maßnahmen festlegt und ein bisschen Überblick und Zügel in der Hand hat, ja.
Wenn wir jetzt gerade schon bei der Forschung sind, magst du noch einmal über die aktuellen Forschungsfragen zum Telenotarzt erzählen? Also was sind die Dinge, an denen ihr gerade arbeitet und was sind die Fragen, die jetzt in der Zukunft noch geklärt werden müssen?
Ja, spannend. Also ich hatte gerade ja schon mal so ein bisschen so aktuelle Sachen angeschnitten. Stichwort kollegiale Supervision durch Telenotarzt-System oder auch Notsan-Rezertifizierung on the job. Das sind ja so Aspekte aus Ausbildung und ja, Weiterentwicklung. Und es gibt aber auch so ein paar ganz technische Forschungsprojekte aktuell. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, was macht vielleicht noch Sinn in der Telemedizin anzubinden? Wie sieht es mit Sonografie in der Zukunft aus?
Spannend.
Beatmungsparameter übertragen? Wie ist es mit künstlicher Intelligenz in so einem System? Also sicherlich auch kritische Auseinandersetzungen notwendig, denn also gerade so der Einfluss von KI in der Medizin ist ja was, wo es immer um die Frage geht, wie weit kann das gehen und wo kann das vielleicht eine Entscheidungsunterstützungshilfe sein? Das ist, denke ich, eher so das Feld, in dem wir uns bewegen werden. Und jetzt haben wir aus den letzten Jahren irgendwie mittlerweile über 40.000 Patienten behandelt in unserem System. Und das sind natürlich Daten, wo man einfach mal ausprobieren kann, wozu führen denn diese Daten, wenn man die irgendwie mit Deep Learning-Algorithmen paart. Und da kannst du jetzt leider keine weiteren Nachfragen stellen. Da muss ich sagen, das sind dann auch Forschungspartner aus dem KI-Bereich, die da mit uns zusammenarbeiten. Das ist jetzt absolut nicht mehr meine Kernkompetenz.
Dann frage ich jetzt nicht weiter, sondern stell die nächste Frage. Was sind denn aktuelle Punkte, die deiner Meinung nach in der Telenotfallmedizin noch verbessert werden müssen?
Das ist eine gute Frage. Ja, also wir haben natürlich auch noch ein paar Baustellen. Also zum Beispiel ist es bei uns so, dass wir im Rettungsdienst in der Stadt Aachen noch keine mobile Datenerfassung haben. Das heißt, wir, also die RTWs und NEFs dokumentieren noch händisch auf den DIVI-Protokollen. Da sind wir natürlich dran und das wird auch sich jetzt hoffentlich zeitnah ändern. Und dann wird es ganz spannend, wie sich das in unser System einbettet und einbindet, denn dann dokumentieren ja zwei Stellen sozusagen in einem Bereich und da bin ich, das müssen wir auf jeden Fall ja gut aufsetzen, um da nicht Stolperfallen zu bauen. Und das müssen wir dann auch ja überprüfen, ob das gut funktioniert. Aber da sehe ich eine ganz große Chance drin, denn was wir eigentlich, glaube ich, auch brauchen in der oder gerne hätten in der Telenotfallmedizin ist sowas wie so Einsatzdatenregister und Kopplung an Notaufnahmedaten. Denn wir könnten natürlich noch viel mehr über sozusagen die Performance unseres Systems sagen, wenn wir wüssten, was am Ende rauskommt. Ne? Es ist aktuell extrem aufwendig, Patientenoutcomes nachzuverfolgen. Und eigentlich brauchen wir das für gute Ergebnisqualität. Und ich glaube, sowas wie Einsatzdatenregister könnten da ein großer Baustein sein, die das vielleicht irgendwann mal liefern.
Ja, das
Ja.
liefert auf jeden Fall Daten für sehr, sehr viel coole Forschung. Und diese Papierprotokolle, da habe ich eine eigene sehr leidvolle Geschichte mit,
Ja, da
weil ich
war
im
was mit
Rahmen
deiner
meiner
Doktorarbeit,
Doktorarbeit
ne?
unendlich viele papierbasierte Notarztprotokolle eingegeben habe. Also das ist auf jeden Fall, das unterstütze ich sehr.
Sehr gut.
Gibt es denn, also ist der Telenotarzt ein deutschlandzentriertes Phänomen oder gibt es international ähnliche Projekte? Und wenn nein, warum nicht?
Ich würde sagen, das Telenotarzt-System an sich ist schon ein deutsches Phänomen. Denn man muss ja sagen, viele Rettungsdienstsysteme, die arbeiten gar nicht unbedingt ja mit Notärzten. Also wenn wir so in unsere Nachbarländer gucken, gerade die Niederländer fallen mir da ein, die sind ja ein paramedic-gestütztes Rettungsdienst-System. Die haben auch ganz andere Ausbildungsanforderungen. Das kann man jetzt auch nicht eins zu eins vergleichen. Das heißt, so dieses typische Konzept Telenotarzt, wie wir das machen, ist schon ziemlich einzigartig. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass irgendwie Länder wie Australien allein durch die geografischen Gegebenheiten schon vor vielen Jahren telemedizinische Systeme genutzt haben, sicherlich mit anderen Schwerpunkten, ne? Da geht es auch dann so viel um das Feld EKG-Übertragung, auch einfach Konsultation zwischen Patienten und Ärzten remote über eine lange Distanz, ne? Also das, ja, sind aber dann, denke ich, andere Anwendungsschwerpunkte.
Cool. Jetzt habe ich alle Fragen gestellt, die mir so eingefallen sind zu dem Thema und wir sind auch schon ganz schön lange dabei.
Na, stimmt,
Gibt es
ja.
noch irgendwas Wichtiges, was ich noch vergessen habe zu fragen?
Was wichtig ist, was du vergessen hast. Nee, ich glaube, wir haben eigentlich über viele spannende Sachen gesprochen. Also ich kann eigentlich nur dazu einladen, ja, bei ganz konkreten Fragen sich auch einfach bei uns zu melden. Wir sind immer, ja, freuen uns darüber und sind gerne bereit, auch da unsere Erfahrung zu teilen. Ich finde es wichtig, dass wir da irgendwie einen kritischen Diskurs haben und über Vor- und Nachteile irgendwie diskutieren. Und das auf Basis von Daten, ne? Und da müssen wir natürlich, sehe ich auch uns weiter in der Zukunft so ein bisschen verpflichtet, Daten zu liefern. Ja, und ich glaube eigentlich, dass wir klar gemacht haben, dass wir weder die Notärzte abschaffen wollen, noch irgendwie die Notfallsanitäter in ihren Tätigkeiten beschränken wollen. Im Gegenteil. Wir sehen den Telenotarzt als eine Ressource im Rettungsdienst, die quasi ein Baustein ist, um aber den vielen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Und die prähospitale Notfallversorgung wird einfach in den nächsten Jahren sich da auch weiterentwickeln müssen, um sozusagen diesen ganzen Anforderungen standzuhalten.
Cool. Vielen, vielen Dank, Hanna, für das Interview. Das hat echt mega Spaß gemacht, mit dir über den Telenotarzt zu reden. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns sehr, sehr gerne Kommentare dazu.
Ja, wunderbar. Paula, ich bedanke mich auch bei dir. Es hat Spaß gemacht. Ich finde es klasse, dass du sozusagen hier das Thema aufgegriffen hast. Dankeschön.
Und das Codewort zum Telenotarztbeitrag lautet TNA.
Vielen, vielen Dank, Paula, für diesen tollen Beitrag. Und etwas, was, glaube ich, immer mehr kommen wird.
Ich denke auch. Also in vielerlei und in vielen Rettungsdienstbereichen. Von daher müssen wir uns auch nicht schämen, dass wir beim Norddeutschen Notfallmedizinpreis gegen ein Telenotarztsystem verloren und den zweiten Platz belegt haben. Also verloren. Kann man schon sagen. Okay, dann bin ich dran, glaube ich, oder?